Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe Community.
Hallo und herzlich willkommen schon zur Folge 91 nach 5 Jahren Mainframe What the Heck. Tobi, so lange ist es schon her, dass wir diese verrückte Idee gehabt haben, oder?
Ja, ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Das heißt ja auch, 5 Jahre ist die Pandemie quasi her. Gell? Das war ja von uns eine Pandemie-Idee, weil wir immer so alle alleine in unseren Zimmerchen waren, dass wir gesagt haben, da müssen wir doch mal was für uns alle machen. Verrückt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gell, dass wir damals mit Masken und allem Schnick und Schnack unterwegs waren und heute ist doch wieder die Welt, Gott sei Dank, eine Spur normaler, zumindest was den Teil angeht.
Absolut. Ja, und heute haben wir wieder einen tollen Gast hier, der in der Szene, in der Mainframe-Szene, glaube ich, auch gar nicht so unbekannt ist und in der Versicherungswelt sowieso nicht, den Burkhard Oppenberg. Hallo Burkhard.
Hallo Heidi, ich grüße dich. Hi Tobias.
Schön, dass du heute bei uns bist und ja, bei dir geht ja auch gerade ein neuer Abschnitt in deiner beruflichen Laufbahn los oder ist schon gestartet. Viele unserer Zuhörer werden dich kennen, manche aber vielleicht nicht. Stell dich doch mal vor, was dich hierher in den Mainframe-Podcast bringt überhaupt.
Bei mir hat es jetzt gestartet Anfang des Jahres mit einem neuen beruflichen Abschnitt. Ich war vorher ja immer in CIO-Rollen unterwegs, mein Berufsleben erst im Bankenbereich sehr lange. Dann die letzten 9 Jahre bei der Gotha als CIO, war auch zwischendurch mal 6 Jahre in der Strategieberatung gewesen als Partner. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt in meinem letzten beruflichen Lebensabschnitt, ich bin jetzt 62, habe ich gesagt, da machst du noch was ganz anderes und gehst mal auf die Technologie- und Investorenseite. Ja, sodass ich jetzt sowohl für Private Equity arbeite. Und wenn du bei Private Equity bist, natürlich bei Technologie. Das ist momentan das Wachstumsfeld, auch für Private Equity. Und ich arbeite einmal für die Schweizer Softwarefirma BSI, die ist Marktführer im Versicherungsbereich, im Dachbereich für CRM, CX-Software und auch in anderen Branchen zwischen Banken und auch Utilities etc. Da bin ich im Verwaltungsrat in Zürich tätig. Und dann arbeite ich noch für die niederländische Keylane. Keylane, ich sage immer so zur Erklärung, ist so die MSG von Benelux. Das ist also das führende Bestandssystemhaus aus Benelux mit über 100 Kunden im Sach- und Nebenbereich und hat auch erste Kunden in Deutschland gewonnen, ist außerhalb von Benelux auch in den Nordics sehr aktiv. In Deutschland ist sicherlich DBK der prominenteste Kunde und da unterstütze ich sie auch strategisch hier im deutschsprachigen Raum im Markt. Und last but not least bin ich jetzt seit Mai bei der Nürnberger Versicherung im Aufsichtsrat tätig. Und insofern habe ich jetzt ein ganz interessantes Portfolio an Tätigkeiten, auch nochmal meinen Horizont etwas zu erweitern.
Der Wahnsinn, einfach nach so einer langen beruflichen Laufbahn schon dann immer wieder Lust auf Neues, wenn ich das richtig sehe und höre.
Ja, das motiviert doch, oder? Also das war ja auch immer ein Grund, glaube ich, für viele ITler in die IT zu gehen.
Mhm. Absolut. Ja, und jetzt, du hast ja erwähnt, du warst viel schon in der Versicherungswelt aktiv. Da war wahrscheinlich und auch im Banking-Umfeld. Das heißt, Mainframe ist dir dann schon seit deinen ersten beruflichen Jahren wahrscheinlich in deinen Rollen als IT-Verantwortlicher immer wieder begegnet, nehme ich an.
Ja, natürlich. Ich meine, wir alle haben es ja an der Uni und so nicht mehr gelernt. Ne, da war schon in den 80er Jahren, wo ich Informatik studiert hatte, Solaris oder Spark, damals Spark und C++, ne, so, das waren damals so die Dinge, die gehypt wurden. Mainframe hast du ja faktisch damals nicht mehr gelernt, was ein Teil unseres heutigen Problems auch erklärt, dass so wenig Know-how im Markt ist. Aber du bist immer ja natürlich in den Firmen mit der Technologie konfrontiert worden. Insofern habe ich mir das aneignen müssen wie viele andere auch im Learning by Doing, ne? Und habe natürlich mit Mainframe im Financial Service Bereich immer zu tun gehabt. Habe auch selber in der DZ Bank, wo ich 10 Jahre CIO war in Frankfurt, 2004 auch schon mal die Mainframe abgelöst und damals quasi komplett auf eine SAP-Banking-Plattform migriert. Also insofern habe ich alle Varianten erlebt von Mainframe, Weiterentwicklung, Mainframe-Ablösung, Mainframe-Legacy, aber natürlich die meiste Zeit, muss man schon klar sagen, Mainframe-Legacy. Das erste Mal hatte ich das in Düsseldorf bei der WestCB auf dem Tisch 1993. Das war einer meiner ersten Projekte dort und das hieß Lifecycle-Betrachtung von Applikationssystemen. Ja, und was kam auf den Tisch? Die Mainframe-Systeme der NRW-Förderanstalt.
Und jetzt ist natürlich spannend mit deinem Background und deinem beruflichen Werdegang. Wie hat sich denn dein Bild auf diese Mainframe-Welt vielleicht auch verändert? Heute sind ja viele Organisationen nach wie vor nur eben mit Mainframe-Systemen unterwegs. Die Plattformen sind meistens technologisch völlig up-to-date, modernste Chip-Technologie, pipapo. Aber viele, du hast schon angesprochen, machen sich ja Sorgen bezüglich jetzt Nachwuchs, weil es eben eine Plattform allein, so schick sie auch sein mag, nur keinen Business-Nutzen generiert, der steckt in den Anwendungen drin. Was ist da dein Blick heutzutage drauf?
Ja, du hast es eigentlich ja schon angeteasert. Also die Mainframe ist ja nach wie vor eine sehr moderne Plattform. Ist eine sehr stabile Plattform, ist auch eine sehr sichere Plattform. Ja, also wahrscheinlich die sicherste Plattform, die wir haben. Ja, einfach, weil sie dann doch ein Stückchen Closed Box ist. Und ich kann da eine kleine Anekdote beitragen. Wir sind mal in der Tochterfirma gehackt worden. Und die haben alles gehackt. Das waren russische Hacker, das ist schon ein paar Jahre her. Die wollten auch nur Geld. Ne? Don't take it personal, just the business. Überweise dann bitte ein paar Millionen Bitcoins, ne, mit deutschsprachigem Callcenter St. Petersburg. Also das ganze Programm. Und das Einzige, was sie nicht gehackt haben, das waren die AS400. Und unsere These war, die Hacker, die kannten die nicht. Die haben die einfach nicht verstanden. Ja? Insofern kann es natürlich auch manchmal ein Vorteil sein, in einer Nischentechnologie, die dann doch nur wenige Experten am Ende kennen im Markt, tätig zu sein. Aber jetzt mal Spaß beiseite, die Mainframe ist auch, die ZOS ist einfach eine der stabilsten Plattformen. Ja? So, das ist, denke ich, unstrittig. Technologisch haben wir mit der Mainframe kein Problem. Ja, ich denke, das werden auch die meisten Experten so sehen. Was die Kosten betrifft, kann man hin und her argumentieren. Natürlich hat IBM Monopolpreise. Ja, das ist ganz klar. Wir haben es mit Monopolisten zu tun, der das auch weiß und der nach wie vor erhebliche Teile seines Ertrags eben aus diesem Segment absaugt. Ja, insofern auch wenig beweglich ist und wir auch in den letzten Jahren wieder stark steigende Preise gesehen haben. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man die gesamten Investitionskosten sieht, den gesamten Investitionscycle sieht, zu sagen, was kostet Ablöse und so weiter, dann musst du auch schon eine ganze Menge Savings realisieren, damit sich der Business Case alleine aus einer Ablösung einer IBM-Plattform rechnet. Auch wenn du die reinen Run-Kosten betrachtest, meistens schon günstiger bist, wenn du, sag mal, standardmäßig auf eine Linux-On-Prem-Plattform gehst und so weiter. Also nicht nur aus der Hardware, sondern insbesondere aus der Systemsoftware, ne? Also Stichwort ESSO-Verträge und die ganzen sonstigen Suppliers, die sich dann noch in dem Umfeld tummeln, neben der IBM, ja, die auch dann teuer sind. Also Business Case zu realisieren ist manchmal möglich. Mir ist es ehrlich gesagt nur einmal geglückt in der Bank. Da haben wir einen klaren Business Case damals gehabt. Ansonsten habe ich ihn auch in letzter Zeit öfters mal gerechnet. Es ist schon sehr schwierig, eben aufgrund der sehr hohen Investitionskosten nicht in die technische Plattform, sondern in die Ablösung der Applikationen. Ja. Insofern rein Business Case getrieben kann es mal ein Case sein, aber den muss man sehr genau rechnen, damit das kein Wünsch dir was ist. Das andere Thema ist im Wesentlichen die Demografie. Und Demografie heißt es quasi, dass eben der Talentpool, der Entwickler, der Business Analyst vernachlässigt wurde. Es wurde nichts mehr ausgebildet oder nur sehr partiell ausgebildet, sehr partiell und viel zu wenig ausgebildet. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Firmen haben das versäumt, in Teilen auf jeden Fall. Die Unis haben das versäumt. Unis sind natürlich auch gefragt, auch immer die neuen Technologien auszubilden. IBM selber hat es aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt. Die haben zwar so eine Akademie, aber nicht sehr systematisch und haben doch sich sehr darauf verlassen, dass die Kunden das selber machen. Also ich denke, da waren viele Beteiligte dran. Und natürlich last but not least, es war auch schon lange, und das ist jetzt nicht erst seit 5 Jahren so, das ist schon seit 20 Jahren so, gilt halt Mainframe als unsexy. Ja, also ich habe es gesehen, wir hatten bei der Gotha immer so 50 Bachelor in der Ausbildung, der dualen Ausbildung. Davon sind vielleicht 1 oder 2 in die Mainframe-Technologie gegangen, also sowohl auf der Entwicklung oder eben auf der Betriebsseite. Und das war immer schon schwierig, die Leute dafür zu begeistern. Also waren auch die Mainframe-Kollegen sehr engagiert unterwegs, die ja oft da mit großem Herzblut auch unterwegs sind. Ja, und zu Recht auch stolz sind auf die Dinge, die sie da machen und können. Aber es war trotzdem sehr, sehr schwierig. Ist schwierig, das heißt, wir sehen, im Grunde bricht uns das Know-how demografisch seit Jahren brutal weg. Und das geht jetzt immer schneller. Das wird jetzt immer schneller, dass das wegbricht.
Ja, da muss man, glaube ich, aufholen. Und die spannende Frage ist ja immer, die ich mir stelle. Ich komme tatsächlich, ich bin auch so ein Kind von San Solaris und Co. Weil ich auch Anfang der 90er dann oder ja Mitte der 90er fertig war mit dem Studium. Und tatsächlich ist ja spannend, obwohl ja tatsächlich auf dem Mainframe nach wie vor total wichtige und auch anspruchsvolle Anwendungen laufen, dass trotzdem es uns irgendwie schwer vorkommt, jungen Leuten darauf Lust zu machen. Und das ist ja jetzt auch schon die IBM angesprochen. Frag mal doch mal den Tobi. Du bist ja auch schon eine ganze Weile jetzt hier in der Szene unterwegs. Was geht da durch den Kopf?
Ich bin ja quasi auch, also ich will gar nicht sagen, ich bin ein Gewächs, aber ich bin natürlich in einer Zeit groß geworden, wo der Mainframe ja gar kein Thema mehr war. Ich bin 88er Jahrgang. Das heißt, so als ich angefangen habe, mich mit IT zu beschäftigen, war es natürlich ganz klar der PC. Es war ganz klar das Internet. Alles das war ja schon da. Ich bin ja quasi erst im Studium auf die Technologie gestoßen. Und deswegen finde ich das auch mal ganz spannend, weil also mich hat es ja offensichtlich, könnte man jetzt sagen, irgendwie gecatcht. Hätte ja auch viele andere Möglichkeiten gehabt. Oder habe sie natürlich auch nach wie vor. Wir haben sie ja alle jeden Tag. Aber ich fand es immer spannend. Und ich darf ja auch ein paar Vorlesungen halten dazu. Gerade letzte Woche hatte ich wieder eine. Und ich finde das immer ganz interessant, dass natürlich, ich glaube, die Frage der Ansprache eine super spannende ist. Ne? Und am Ende des Tages, wir haben heute, also ich bin heute auch ausnahmsweise mal nicht bei mir zu Hause auf unserer virtuellen Couch, sondern bin bei uns im Büro. Wir haben auch so einen Young Talent Tag, wo wir 26 junge Talente von einem Kunden hier haben aus der Nähe. Und die alle dann irgendwie doch total das interessant finden. Ja, also ich glaube, das, was einen Unterschied macht zu vielleicht auch noch vor 20 Jahren, sie haben schlicht gar keine Meinung mehr. Ja, wohingegen früher die Leute schon sehr negativ geprimed waren, immer und so, oh, Mainframe und das ist doch der alte, die alte Grütze und alles schrecklich, haben die heute einfach davon selten gehört. Ja, das ist einfach nicht in deren Lebensrealität. Und das finde ich spannend. Und natürlich geht es am Ende des Tages darum, ging es auch heute viel darum, wir müssen uns ja überlegen, nicht nur für Z, sondern eigentlich für unseren gesamten Tech-Stack, wie halten wir die Sachen einigermaßen frisch, ohne immer wieder alles neu zu erfinden. Ja, da sind wir ja, reden wir ja ganz oft drüber, auch im Vergleich zum Handwerk und so. Da sind wir ja oft so unterwegs, dass wir sagen, komm, alles wegreißen. Und das finden die dann auch spannend. Ja, also gerade mit dieser demografischen Herausforderung, die ja nicht nur wir im Mainframe-Bereich haben, sondern wir haben ja in der Gesamtgesellschaft quasi eine demografische Herausforderung. Und dass die natürlich dann auch sagen, boah, ja, jetzt will ich natürlich mir nicht mein eigenes Grab schaufeln, ja, und irgendwie 50.000 Sachen gleichzeitig anfangen. Und da müssen wir natürlich irgendwie mit umgehen lernen. Und das finde ich spannend. Und natürlich dann auch die Frage, was ist der Skill, der denen fehlt? Und häufig natürlich, das stellen wir ja immer wieder fest, dass dieses fachliche Wissen natürlich heute auch bei den Auszubildenden in den Unternehmen ganz anders gelagert ist, weil sie früher waren sie vielleicht erst Versicherungskaufmann und haben dann was mit IT gemacht. Heute ist man ITler und auch im Selbstverständnis und hat von der Fachlichkeit gar nicht mehr so viel Ahnung. Ne? Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt, wenn man, egal in welche Richtung man schaut, also auch wenn man sagt, man will irgendwie Neuentwicklung machen, da ist natürlich auch einfach dieses spannende Thema. Also außer man geht auf den Standard, wo vielleicht der Standard mir hilft, die Fachlichkeit zumindest in begrenztem Maße mich nur noch mit auseinanderzusetzen. Das erlebe ich auch immer als spannende Debatte mit den ITlern, dass ich dann immer sage, jetzt werdet ihr nicht so narzisstisch und redet ständig über IT. Am Ende eure Unternehmen verdienen ihr Geld nicht mit IT, sondern mit dem, was sie machen. Ja, also muss man auch wissen, wie baut Daimler Autos, wie werden Versicherungen gemacht und so. Und das finde ich auch ganz spannend zu beobachten. Und ich denke, das wird die Skill-Lage natürlich auch noch massiv beeinflussen. Ja, also sogar abseits der Plattform.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf, Tobi, das, was du da erwähnst. Weil das tut natürlich den Firmen besonders oder doppelt weh, wenn heute die alten Hosties gehen, sind das oft Leute, wie du schon sagst, die ja oft auch das ganze Business, das versicherungsfachliche Know-how haben. Und der Fachbereich sich oft auch, die auch verlässt, dass sie das gesamte Zahlungsverkehr oder Privatkundengeschäft Know-how haben. Das ist auch so. Und das heißt, da geht nicht nur ein guter Entwickler, sondern es geht oft der beste Fachmann, der beste Business Analyst. Und dieses Profil kriegst du quasi 1:1 nicht mitigiert. Ja, das ist genau wie du gesagt hast, dass wir heute entweder halt die Versicherungskaufleute haben, die eben ganz klar dann betrieblich, vertrieblich unterwegs sind, oder wir haben halt die Informatiker, die dann auch eben IT machen wollen. Natürlich versuchen wir die immer auch ein Stückchen fachlich heranzuführen, da gibt es natürlich dann auch Kurse, aber das ist im Vergleich zu dem natürlich, was jemand originär mal im Business gelernt hat, natürlich rudimentär. Dazu kommt natürlich die Arbeitsteiligkeit, die wir heute haben, also Taylorismus könnte man auch sagen, zwischen Fachbereich und IT, ist aber trotz agile Organisationen Und die Leute, die heute in Rente gehen, sind ja oft noch anders aufgewachsen, wo sie quasi der IT gleichzeitig auch die Fachabteilung war für dieses Thema. Ja, diese Trennung gab es da früher in der Form nicht in den 70er oder frühen 80er Jahren, wo diese Systeme entwickelt wurden. Ja, aber ich sag mal so, man kann sicherlich den einen oder anderen begeistern, aber ich würde mal hart die These formulieren, der Zug ist abgefahren. Ja, also was ich jetzt höre, ja, wir qualifizieren noch und so weiter. Das ist gut, das ist auch wichtig. Klammer auf, viele haben es viel zu spät gemacht und sehen jetzt, es brennt. Aber es kommt viel zu wenig an den Markt. Wir reden ja nicht nur vom Problem von Versicherern. Also wir brauchen uns jetzt nicht so selbst kasteien. Wir reden auch ein Problem noch von den meisten Banken. Ja, auch eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, die Finanz-IT und Atrovia, die großen Rechenzentren der Sparkassengenossen. Die meisten DAX-Konzerne haben noch ein Mainframe. Und das Problem ist halt, das habe ich auch in den letzten Jahren bei Ausschreibungen gemerkt, wir haben immer wieder auch Mainframe-Leute gesucht. Wir hatten in den Jahren zwischen, sagen wir mal, 16 bis 20 immer noch profitiert davon, dass andere Unternehmen, beispielsweise hier in Köln, war es die AXA, Personal abgebaut hat. Und dann haben wir Mainframe immer bekommen mit Ende 50, die bei uns noch 10 Jahre arbeiten wollten und auch getan haben. Oder dass Kaufhof oder so hier zugemacht hat, dass also Leute mal vereinzelt an den Markt kamen. Das ist weg. Seit ein paar Jahren kommt fast keiner mehr an den Markt. Der Markt ist wie tot. Ja, das heißt, dann siehst du schon erstmal die, die noch in ihren Job sind, die fühlen sich offensichtlich wohl. Die Älteren, die bleiben ja auch in der Regel in ihren Firmen, wenn die Firmen sich nicht ganz dämlich anstellen. Und da kommt aber auch nichts mehr nach. Das heißt, der Markt ist tot. Demografisch ist es so, und das habe ich jetzt bei vielen Versicherern gesehen, das ist, also wenn ich das jetzt von der Gotha sage, ist das eigentlich ein Spiegelbild auch von fast allen. Also entweder haben manche jetzt schon ein akutes Problem, es gibt einige Versicherer, die haben jetzt schon ein akutes Personalproblem. Das heißt, die haben jetzt schon ein Problem, wenn es schwere Produktionsstörungen gibt, haben sie noch die Leute überhaupt, die noch tief ein altes Applikationssystem verstehen. Ja, das gibt's jetzt schon. Das ist natürlich dramatisch, so eine Situation. Ja, aber bei vielen ist es so, die wissen, die Uhr tickt sehr laut. Und die, so, ich würde mal sagen, Mainstream ist, dass bis 2030 ungefähr die Hälfte der jetzigen Mainframer noch von Bord geht. Und bis 2035 ab heute gerechnet 3/4. Ja, das ist dramatisch. Das ist dramatisch, ne? Weil du kannst faktisch Weiterentwicklung ganz vergessen. Du kannst noch einen Restbetrieb machen. Das ist die eine Seite. Jetzt kannst du sagen, ja gut, solange du noch Betrieb machen kannst. Aber du kannst halt dieses Thema auch noch schlecht ablösen, weil du natürlich das Know-how kaum noch hast. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja, und nicht nur auf der IT-Seite, auf der Business-Seite. Das Business seine Produkte nicht mehr kennt oder seine Prozesse nicht mehr kennt. Ja, und das ist dramatisch. Und da bewegen wir uns gerade rein. Ja, also das passiert schon. Also das können wir auch nicht mehr aufhalten. Und wie gesagt, jede Initiative, Leute zu qualifizieren, zu begeistern, unterstütze ich. Absolut. Ja, aber ich sehe, es wird nicht reichen. Einfach von den Zahlen, die da generiert werden. Und die andere Problematik ist natürlich, dass immer noch viele Versicherer keine geordnete Mainframe-Rückbau haben. Das heißt also, bei vielen ist zwar die Mainframe strategisch abgekündigt, bei den meisten, es gibt nur sehr, sehr wenige, die noch strategisch langfristig auf Mainframe setzen wollen, das offiziell auch so sagen. Die meisten sagen, nein, strategisch machen wir dort keine große Weiterentwicklung, wir wollen runter. Das ist aber... ist natürlich immer ein Riesenproblem, wenn du eine Plattform abkündigst, ohne dass du dann einen Plan hast, wie du runterkommst. Das ist so mit ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Das haben viele gemacht, gibt's immer noch. Und das, weil das so die Mitarbeiter auch maximal demotiviert, zu Recht, ne? Ja, also irgendwie du bist nicht mehr gewollt, die Plattform ist nicht mehr gewollt, aber es gibt auch keinen Plan, wie man runterkommt, dass du dich da auch noch einbringen kannst, was ja viele auch gerne machen würden. Ja, doch ihr Know-how einbringen und auch so, das sind, meistens sind ja sehr, sehr konstruktiv unterwegs, ja. Und wenn du diesen Plan nicht hast oder den Plan nicht finanziert hast, also ich habe jetzt in den letzten paar Wochen von 3 Versicherern die Pläne gesehen, die alle so Richtung 35 bis 38 gingen. Das heißt, wir reden noch über Zeitraum von 10 bis 13, 15 Jahren, sage ich mal. Das ist schon noch sehr, sehr lange. Ja, wenn man jetzt Demografie dagegen sieht, eigentlich zu lange. Und dann ist halt das Problem, dass bei vielen halt die Finanzierung nicht steht, ne? Weil wir reden schon von substanziellen Investitionen, die sich im Bereich bei den größeren Versicherern von mehreren 100 Millionen Euro bewegen. Jetzt kumuliert natürlich über den Zeitraum. Aber das sind natürlich substanzielle Investitionen, die da getätigt werden müssen. Und insofern erwarte ich, dass das, was wir bisher nur punktuell sehen bei einzelnen Versicherern, dass sie jetzt von Jahr zu Jahr, insbesondere eben ab 30, gravierend mehr Versicherer mit gravierenden Problemen, Produktionsproblemen, Wartungsproblemen sehen werden. Ja.
Ja. Ja gut, und das ist ja schon ein Dilemma jetzt, weil eben um das Ausbilden, da sind wir uns ja einig, hast du ja auch gesagt, Burkhard, kommt man nicht drum rum, weil das steht eh schon nah genug am Abgrund. Aber auch die Ablösung, wie du auch gerade erwähnt hast, macht sich ja nicht von selber. Wir hatten letzte Woche den Martin Pluschke von der Nürnberger auch bei uns, der auch nochmal ganz klar gesagt hat, ein Mainframe-Business-Case zu rechnen, ist für ihn auch quasi unmöglich. Weiß gar nicht, wie das gehen soll. So billig wie bisher kann man die Bestandssysteme nie, oder also günstig, kosteneffizient wie jetzt, wird man die Bestandssysteme nie mehr betreiben können. Und das ist natürlich schon ein Dilemma, in dem man da jetzt dann quasi sitzt, wo man, glaube ich, auch jetzt einfach schauen muss, dass man klar das Beste aus der Situation macht und der Realität letztendlich ins Auge schaut, oder? Weil auch abgelöst bekomme ich die Dinger ja nicht, indem ich kein Personal dafür einsetze, nehme ich mal an. Außer der Tobi hat eine KI-Wunderwaffe in der Hinterhand.
Genau, gerade ich, der ja immer sehr KI-skeptisch ist, was die Business Values davon angeht. Aber das finde ich eine gute Frage. Also vielleicht hast du auch für uns eine Hoffnungsvision. Ja, das ist ja auch immer wichtig. Probleme muss man tief in die Augen schauen, aber dann natürlich irgendwie eine Hoffnung entwickeln, wohin es gehen kann. Siehst du da aber einen Weg raus? Also hast ja eben schon gesagt, du bedenkst eigentlich, es ist schon zu spät mit dem Skill auch, gerade auch dem Fachskill.
Ja, also nochmals, also Skill, wir müssen weiter in Skill investieren, weil 10 bis 15 Jahre und wir wissen, es wird welche geben, die werden noch länger auf der Mainframe sein. Also wenn wir in 20 Jahren einen Call machen, werden wir immer noch einige Versicherer haben, die ZOS haben. Ja, ich hatte jetzt gerade noch auch gesehen, es gibt auch noch Versicherer mit BS2000, ja, wo ich vor 25 Jahren schon bei der Bank, da hatte ich das am Hals, riesigen Wartungsprobleme hatte, noch Leute zu kriegen. Ja. Also das wissen wir. Ne? Es wird irgendwas wird überleben, aber das ist natürlich dann nicht mehr marktrelevant. Gibt es Hoffnung? Naja, ich sag mal so, eine Hoffnung, die ich natürlich habe, ist zu sagen, ich habe es ja selber erlebt, dass man die Mainframe ablösen kann. Ja, es wird ja oft so als großes Wunder und Miracle und so dargestellt, das ist natürlich alles Quatsch. Ich denke, im Wesentlichen krankt es daran einmal, dass man eben nicht mit einer hohen Prio das Thema betreibt, ja, sondern dass man das betreibt neben, wir wachsen im Vertrieb, wir machen KI, natürlich Regulatorik musst du eh machen und so weiter. Das heißt also, dass neben der Frage, stehen genug Investmittel bereit, Klammer auf, in der Regel nicht, Klammer zu, auch die interne Priorisierung nicht passt. Da gehe ich aber von aus, das kann man natürlich so machen und das machen auch die meisten by the way so. Das Thema Ablösung Mainframe ist bei den meisten nicht top priorisiert, wenn du mal ganz hart drauf schaust. Aber da wird die Aufsicht reingrätschen. Ja, wir sehen es schon bei den Banken, auch in der EZB, die ja immer etwas schärfer war als die BaFin. In meiner Wahrnehmung wird jetzt die BaFin sicherlich anders sehen, aber die hat immer schon sehr früh, sag mal, in die wunden Punkte auch bei den Banken, bei den Großbanken reingegrätscht. Und ich denke, das werden wir sehen, dass man wird ja nicht fordern, man wird ja nicht sagen, ihr müsst die Mainframe ablösen. Da steht ja einer BaFin nicht zu sagen, welche Technologie setzen wir ein. Aber sie werden natürlich sagen, ja, wie ist denn die Betreuung deiner Legacy-Systeme? Wie sind die dokumentiert? Das machen sie ja heute schon. Wie ist die Testautomatisierung und so weiter? Da wird es ja dann oft schon schwierig. Aber sie werden natürlich auch fragen, ja, wenn du jetzt aber ein Demografieproblem hast, wie ist denn die Risikomitigation? Ja, und das kritisiere ich schon sehr stark bei den Versicherern, weil ich sag mal, Risikomitigation ist ja unsere Kern-DNA. Das ist ja eigentlich unser Geschäftsmodell. Aber für unsere Hauptrisiken, nämlich in der IT, machen wir zu wenig. Ja, und das sehe ich sehr, sehr kritisch, weil das wirklich sehenden Auges ist. Das hat natürlich einen Grund, dass einmal ist das Thema, die Investmittel werden einfach nicht priorisiert oder man kann sie auch nicht bereitstellen. Wir werden sehen, dass viele kleinere Versicherer einfach nicht in der Lage sind, diese Investitionen zu stemmen. Davon gehe ich auch fest aus. Ja, dass wir bei den Investitionsbeträgen, die wir sehen werden, auch von den 600 Versicherern, wie viel haben wir noch, viele gar nicht mehr in der Lage sein werden, das zu finanzieren. Das wird so sein. Ja, also wir werden deutlich mehr Fusionen, Übernahmen sehen oder einfach Rundowns, ja, weil eine Übernahme sich gar nicht rechnet, der Portfolio. Das auf eine Zeitschiene jetzt der nächsten 5 bis 10 Jahre. Ja, das wäre so meine Wette. Und das muss ja gar nicht schlecht sein im Sinne einer Marktkonsolidierung eines eh sehr stark überbesetzten Marktes, den wir haben im deutschen Versicherungsbereich. Also eine gewisse Konsolidierung, ich glaube, ist für den Markt nicht schlecht. Aber ich sag mal, wer jetzt noch keinen Plan hat, Tobi, das wäre so der Aspekt Hoffnung. Wer jetzt einen Plan hat, der hat Hoffnung. Wer einen Plan hat, eine Mannschaft hat, eine Strategie, die Architektur verstanden hat, was ist seine Ist-Situation, auch der Vorstand das verstanden hat, der hat noch eine Chance. Wer jetzt noch keinen Plan hat und jetzt erst anfängt und dann anfängt, über eine Roadmap nachzudenken, Finanzierung, für den wird es schon sehr eng. Ja, für den wird es sehr eng. Das ist meine Einschätzung. Ja.
Schon mal ein gutes Statement zum Schluss, oder Tobi?
Ja, absolut. Und ich meine, ich habe ja auch Zwangsrestarbeitszeit, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Hoffnung. Ich muss die vielleicht sogar haben, ja, sonst hilft nicht viel, außer aus dem Fenster springen. Und ich sitze im Erdgeschoss, das reicht nicht hier heute. Ja, also ich habe gerade jetzt heute, dieser Tag, gibt mir dann doch schon immer noch Hoffnung, dass wir, was die Skillfront angeht, doch was machen können. Weil ich habe die größten Sorgen eigentlich meistens um den Fachskill, nämlich die meisten ITler echt drücken. Also merke ich immer in meinen Vorlesungen, die ich auch halte, die gar nicht alle Mainframe-Bezug haben, sondern viel auch wirklich so Enterprise-Architekturen und so. Und das ist sowas, da hat eigentlich keiner Lust drauf. Gell? Alle wollen gerne Kubernetes machen, aber dann die Fachlichkeit wollen sie nicht. Und da habe ich doch so die Hoffnung, dass das drehen wird. Ja, wenn wir als Gesellschaft einfach auch erkennen, diese Spielerei, die wir oft in der IT ja auch machen, die Teil unserer DNA ist, aber vielleicht auch jetzt einfach ein bisschen übertrieben wurde, gell, dass die so ein bisschen der Professionalität weichen wird, die uns allen mal wieder hilft, das Fachliche zu begutachten. Und dann, egal in welche Technologie wir gucken, da ist der Mainframe mit Sicherheit vielleicht jetzt gerade das, was am offensichtlichsten ist, aber auch die großen Java-Stacks, wenn ich mir angucke, dass viele Unis nicht mehr so gut Java unterrichten wie früher, da haben wir eine große Aufgabe vor uns, diese Fachlichkeit zu retten. Und da, ja, wie gesagt, vielleicht muss ich die Hoffnung auch haben, aber eigentlich will ich sie auch haben, ja, dass wir uns da vielleicht irgendwann ein bisschen doch wieder drauf orientieren und zu sagen, sagen es ja immer wieder Handwerker, ja, es kann nicht sein, dass wir immer nur auf den nächsten Zauberstab hoffen in der IT und die nächste Wunderwaffe an den Start bringen, sondern dass wir es da alle mal wieder schaffen, uns zu überlegen, wie bauen wir einfach gute IT-Systeme, die lange leben können, weil wir uns das gar nicht leisten können, mit immer größeren Herausforderungen und immer mehr IT regelmäßig zu migrieren, egal von wo nach wo. Ja, und da habe ich doch irgendwie so ein bisschen Hoffnung, dass wir das schaffen. Vielleicht auch mit Unterstützung von ein bisschen Systemen, KI, vielleicht auch nicht KI, sondern ganz klassischen Sachen, ja, dass wir da wirklich vorankommen.
KI hat aber eher eine andere Wirkung, ne? Wenn wir auf die Skills schauen. Ich weiß nicht, wie weit du das beobachtest. Also ich habe das sehr stark beobachtet, auch im Bereich der Entwicklung. Ich habe das auch mit vielen durchaus sehr kritisch diskutiert und beobachte die Entwicklung auch sehr kritisch, dass wir im Grunde einen Verfall von Skills sehen bei den Entwicklern. Ja. Weil ich sag mal, ja, ne, das ist so, also ich möchte jetzt nicht so sehr einen Negativismus jetzt hier verbreiten, aber wenn man realistisch reinschaut, ist so halt, die Senior-Entwickler können natürlich über KI ihre Skills nochmal leveragen. Und wir sehen unterm Strich vielleicht Produktivitätssteigerung, manche sagen 30%, ich würde sagen eher netto auf die reine Entwicklungszeit bezogen, also auf die reine Entwicklungszeit 30%, auf die gesamte Arbeitszeit vielleicht 10% Produktivitätssteigerung. Ist mir die Frage, worauf rechnest du? So, das ist so, wo man vor vielen Einigkeit hat der Zahlen. Was wir aber auch sehen, ist ein Verfall der Skills bei den Juniors. Weil die Juniors natürlich, ja, wie würdest du es machen? Ja, oder wie würde ich es machen? Natürlich jetzt die ganzen schönen Tools nutzen, im Sinne, generiere mir mal ein Framework und so weiter. Das, was wir früher mühselig nächtelang da zusammenklimpern mussten, um das zu lernen, was heute dir per Mausklick eine KI generiert und du natürlich einen Verfall von Skills hast, zu sagen, einfach Basic Skills in der Entwicklung. Und das sehen wir zurzeit. Und da habe ich eine große Sorge, dass wir im Grunde dort eher einen Skillverlust sehen und der natürlich dann irgendwo auch nicht mehr aufzuholen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht wird ja die KI vieles von diesen Entwicklern in 10 Jahren überflüssig gemacht haben, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Das könnte natürlich eine Wette sein, aber darauf würde ich nicht wetten.
Würde ich auch nicht rein investieren. Das.
Ja, also ich würde darauf nicht wetten. Und das andere Thema, das betonst du ja zu Recht sehr stark und das kann ich auch nur unterstreichen, wir müssen halt wirklich auch in die Fachlichkeit investieren, weil auch wenn die KI nachher sehr viel entwickeln kann, die fachliche Spezifikation, da ist wirklich Brain gefordert und da sehe ich im Moment die KI überhaupt nicht. Ne, also da würde ich auf jeden Fall weiter rein investieren in die Business-Analyse, auch wenn wir auf Basis einer guten Business-Analyse dann irgendwo mehr, und davon gehe ich schon aus, mehr KI-generierten Code sehen werden in ein paar Jahren.
Spannend, ja. Also es kommt auf jeden Fall, es bleibt weiter spannend in dieser Mainframe-Welt. Ich glaube, unseren Podcast können wir noch eine ganze Weile fortsetzen, Tobi. Der wird mich noch in den Ruhestand tragen, glaube ich.
Ich denke auch, wir haben ja jetzt hier das Angebot, in 20 Jahren sitzen wir alle nochmal zusammen, Burkhard. Da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Ich fänd's interessant, gell, weil ich glaube wirklich, es muss passieren. Und wie du auch sagst, wir können uns nicht auf die KI verlassen oder auf sonstige Zaubermittel. Wie Heidi, wie wir immer sagen, vielleicht haben wir dann echt so den Handwerksberuf ITler, ja, und man verlässt sich wieder einfach auf die althergebrachten Wissensvermittlungsmethoden und nicht auf den Zauber. Das fände ich ganz toll, wenn wir das in 20 Jahren sagen können oder was immer wir dann sagen.
Wahrscheinlich wird es sein wie der IT immer, dass wir alles haben werden. Also am Ende ist ja uns nie was verloren gegangen an der Technologie, sondern wir sammeln immer weitere Legacy-Technologien.
Das kann auch gut passieren, ja. Sehr schön, danke schön. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne auf die Zielgerade für heute abbiegen. Und Tobi, da haben wir ja immer unser Ritual.
Genau, unser Ritual, unsere Abschlussrunde. Wir geben den Gästen immer am längsten Zeit zu überlegen und wir starten schon mal mit dem, also Heidi wird starten mit dem, was ist uns heute so nochmal besonders wichtig, was ist vielleicht im Gespräch gekommen, haben wir ganz oft schon erlebt, dass man so im Gespräch nochmal einen neuen Gedanken hatte, den man so am Ende nochmal unserer Zuhörerschaft mitgeben will. Ich mache das Mittelfeld und der letzte Satz gehört quasi dir als Gast, Burkhard, dass du dann auch nochmal deine Perspektive geben kannst. Und wir starten mit der Heidi. Was hat dir heute nochmal, was ist dir kleben geblieben? Was willst du, dass den anderen kleben bleibt?
Ja, also ich fand es nochmal sehr eindrücklich, jetzt einfach mit so einer langen Berufskarriere, die sich ja immer in dieser Bestandssystemwelt bewegt hat, wie beim Burkhard, das sich nochmal so klar zu machen, wie lang anscheinend, und er hat es ja von der frühen Stunde an erlebt, immer quasi dieses Ziel vor den Firmen hergetragen oder von ihnen hergetragen wurde, wir müssen die Dinger irgendwie ablösen. Und trotzdem ist es nicht gelungen, sie zu priorisieren, wie er auch gesagt wurde. Und das Tagesgeschäft und die fachliche Erweiterung waren immer irgendwie wichtig. Jetzt sind wir vielleicht irgendwie so weit, dass irgendwann nicht mehr anders geht, dass man sich dem Thema annehmen muss. Ablösung wird man sich gar nicht leisten können, ja. Das heißt, man muss jetzt nochmal auf jeden Fall auch, es muss uns gelingen, junge Leute für die Dinge zu begeistern. Und das kann man, glaube ich, auch sehr gut. Ich sehe da auch viele, viele Punkte. Also mich hat nochmal dieser Aspekt der Dringlichkeit sehr, sehr berührt. Oder das war nochmal sehr eindrucksvoll, weil wir jetzt als Dienstleister, ich bin ja viel als Dienstleisterin unterwegs, klar, dass wir immer sagen, Kunden, ihr müsst modernisieren, ihr müsst in Skills und Aufräumen und Entschlacken eurer Anwendungen investieren. Aber das nochmal so, jetzt von tatsächlich der anderen Seite zu hören, das fand ich jetzt nochmal, war für mich tatsächlich eine spannende Sache heute, die mich irgendwie nochmal zum Nachdenken anregt. Und bei dir, Tobi?
Ich habe tatsächlich ein fachliches natürlich auch das Thema, dass diese fehlende Priorisierung, aber auch die fehlende Priorisierung auf den Skill, das finde ich natürlich nochmal total spannend, dass wir da was machen müssen. Ich fand aber auch tatsächlich einen ganz versicherungstechnischen Aspekt, weil ich bin mit der Versicherungsbranche quasi nur als neben IT als Kunde verbunden, fand ich den Gedanken auch ganz spannend, dass wir da einfach vielleicht auch einen zu großen Markt haben. Das fand ich auch interessant, muss ich auch nochmal so für mich durchdenken, mich vielleicht auch mal ein bisschen einlesen, weil das natürlich auch spannend sein kann und eine Marktbereinigung klingt erstmal doof, aber wie du auch gesagt hast, Burkhard, vielleicht auch eine gute Chance. Und das finde ich auch einen interessanten Aspekt, den ich auf jeden Fall für mich mitnehmen, in meinen Gedanken gut. Ja, und dann, damit darf ich dir das letzte Wort geben, Burkhard. Was ist es bei dir? Was willst du nochmal vielleicht pointiert unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben?
Danke, Tobi. Ich habe einen Gedanken gehabt und den hatte ich auch schon, wo ich mit euch in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, wenn wir mehr Mainframe-begeisterte Menschen hätten, wie euch. Und ich merke es bei Heidi, dass sie auch diese Technologie auch liebt. Ich verstehe das auch. Ich respektiere das, ja. Das ist, dass du das wirklich auch verstehst, dass ich das wirklich so empfinde. Dann würde die Mainframe heute auch mehr leben. Ich glaube, wir haben nicht nur einen Mangel jetzt, wir reden ja immer über Ressourcen, ne, im Sinne Skills und so weiter. Aber bei IT hat ja ganz viel was mit Begeisterung zu tun, ne? Im Sinne, ITler sind Künstler, die lieben Technologien. Und ich glaube, was in der Mainframe schon vor langer Zeit verloren gegangen ist in der Breite, ist Menschen, die selber begeistert sind und die andere begeistern. Es gibt immer noch mal welche, aber in der Breite der Technologie. Und ich glaube, wenn wir etwas mehr von diesen hätten, dann wäre das Problem auch etwas kleiner.
Ja, dann schauen wir mal, dass wir die vervielfältigen.
Ja, genau.
Absolut toller Aufruf. Also, wenn ihr da draußen Begeisterung habt, lasst uns eine Gruppe gründen. Ja?
Genau. Und vielleicht kommt es ja auch ein bisschen daher, Burkhard. Ich kann das gut nachempfinden, was du sagst. Was mich da schon immer bewegt, wenn Menschen eben so lange immer hören, ihr werdet abgelöst, das Ding braucht man eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht hat das auch viel dieser Begeisterung. Dann, da muss man schon, glaube ich, eine sehr hohe Widerstandskraft haben.
Absolut. Das ist sehr wahr. Das ist sehr wahr. Also wie gesagt, das ist das Dümmste, was man machen kann. Technologien schlecht reden, abkündigen, aber dann keinen Plan zu haben, was macht man alternativ. Ich meine, dass man mal Technologien abkündigt, ist jetzt ja nicht so ungewöhnlich in der IT. Aber wenn du das über Jahrzehnte ja machst, wir reden jetzt ja nicht über einen Prozess von 5 Jahren, wir reden über einen Prozess der letzten 30 Jahre, dann siehst du, wo wir landen, ja? Genau.
Ja, absolut. Sehr schön. Ich danke euch ganz herzlich. Es war ganz klasse heute. Und danke auch an die Zuhörer natürlich. Danke an dich, Burkhard, für den weiten Weg in unser virtuelles Studio.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Dass du dir heute die Zeit nehmen konntest, trotz den ganzen vielen Aktivitäten. Genau. Und dann schauen wir, wann wir uns auch wieder mal live sehen. Allen Zuhörern auch viel Spaß mit dieser Folge. Erzählt uns weiter und meldet euch auch gern, wenn ihr selber mal hier zu Gast sein wollt. Und ja, wie immer, Tobi, auch dir ein herzliches Dankeschön.
Vielen Dank. Ich freue mich auf unseren Podcast 45 dann. Aber hoffentlich sehen wir uns vorher noch ganz oft.
Das hoffe ich auch.
Tschüss.
Ciao.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe Community.